Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der BDI, der Bundesverband der deutschen Industrie, schlägt Alarm. Die niedrigen Pegelstände in unseren Flüssen aufgrund der Trockenheit bedrohen die Binnenschifffahrt in Deutschland. Wir schauen gleich zu Beginn der Sendung auf einen Fluss, bei dem das Niedrigwasser beinahe schon zum Dauerzustand geworden ist. Nicht hier in Deutschland, sondern in Amerika. Und wir fragen heute, wie das Gift des Kugelfisches dabei helfen könnte, die Opioidkrise in den USA einzudämmen. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Durch die lang anhaltende Dürre im Südwesten der USA ist der Pegel des Stausees Lake Mead drastisch gesunken. Dadurch ist nicht nur massenhaft Müll und anderer Unrat ans Tageslicht gekommen, sondern auch ein rostiges Fass mit einer Leiche darin. Außerdem wurden noch andere menschliche Überreste in dem Stausee entdeckt, wahrscheinlich Opfer des organisierten Verbrechens in Las Vegas. Die Polizei mag sich über diese neuen Spuren freuen, aber das dauerhafte Niedrigwasser im Colorado River, der den Stausee speist, das sorgt ansonsten nur für Verdruss. Im Fachmagazin Science präsentiert ein Forschungsteam jetzt ein Konzept zur Rettung des Colorado. Volker Mrasek berichtet.
In der Vergangenheit hat der Colorado immer wieder mal mehr oder mal weniger Wasser geführt. Doch was früher war, sei nicht länger ein geeigneter Gradmesser für die Zukunft, warnt der US-Wasserwirtschaftsingenieur Kevin Wheeler.
Seit dem Jahr 2000 sehen wir, dass der Abfluss zurückgeht, ausgelöst durch die Dürre des Jahrtausends, wie wir sie heute nennen. Jahr für Jahr warten wir darauf, dass sie endet, doch in den ganzen 23 Jahren hat sie das nie getan. Wenn überhaupt, dann scheint es noch schlimmer zu werden. Nach den Saisonvorhersagen werden wir auch diesmal wieder ein ziemlich trockenes Jahr bekommen.
Der Colorado ist über 2300 Kilometer lang. Sein Lebenselixier ist das Schmelzwasser von den hohen Gipfeln der Rocky Mountains.
Im vergangenen Jahr hatten wir so viel Schnee wie sonst üblich im Gebirge, aber nur 30% des Schmelzwassers flossen in den Colorado. Das hat mit den gestiegenen Temperaturen zu tun. Das meiste Schmelzwasser versickert in den ausgedauerten Böden oder es verdunstet.
Inzwischen führt der Colorado ein Fünftel weniger Wasser als noch im Jahr 2000. Die zwei großen Stauseen am Fluss, Lake Mead und Lake Powell, waren damals fast voll. Jetzt ist das völlig anders und 2,5 Millionen Menschen in der Region müssen um ihre Stromversorgung bangen.
Die Wasserstände sind außergewöhnlich niedrig und beide Stauseen nur noch zu 25% gefüllt. Sinken die Spiegel weiter, können die Wasserkraftwerke dort ihre Turbinen nicht mehr sicher betreiben und müssen sie abschalten. In diesem Moment ist abrupt Schluss mit der Stromerzeugung. Im Lake Powell ist die Situation besonders bedenklich.
Kevin Wheeler arbeitet heute an der Universität Oxford in England, aber er hat lange am Colorado gelebt und kennt ihn gut. Zusammen mit 5 anderen Fachleuten legt der Ingenieur jetzt ein Konzept vor, wie man den schwindenden Fluss ab sofort nachhaltiger nutzen könnte. Die Zeiten seien vorbei, in denen man wissenschaftliche Ratschläge ignoriert und sich etwas vorgemacht habe. Mit der Rückkehr zu normalen Abflüssen könne man nicht mehr rechnen. Der Klimawandel werde den Wassermangel eher noch verschärfen.
Wir haben kalkuliert, wie stark die Wassernutzung am Colorado reduziert werden muss, damit die Pegel in den Stauseen nicht noch weiter absinken. Wir kommen da auf 2,5 bis 3,8 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. In einem Flusssystem, das uns im Moment 15 bis 17 Milliarden Kubikmeter Wasser liefert.
Das wäre eine Reduzierung in der Größenordnung von 15-20%, also kein Pappenstiel. Drastische Rationierungen seien aber inzwischen unerlässlich, betont Kevin Wheeler, und auch möglich.
Es kann sicher Effizienzsteigerungen geben. Das meiste Wasser am Colorado verbraucht die Landwirtschaft für die Beregnung ihrer Felder. Sie könnte bessere Sprinkleranlagen einsetzen, aus denen nicht mehr so viel Wasser verdunstet wie bisher. In den Städten ist es Tradition, dass alle ihre Rasenflächen bewässern. Aber das Ausmaß der Dürre ist so stark, dass sich jeder irgendwie einschränken muss.
Pikanterweise liefert die Wasserkrise der US-Bevölkerung gute Argumente, ihren Fleischkonsum einzuschränken. Denn auf den meisten bewässerten Feldern am Colorado wachsen laut Wheeler Futterpflanzen für Rinder.
Letztlich ist unsere Ernährungsweise also einer der Hauptgründe dafür, dass der Fluss schrumpft. Ich bin kein Vegetarier. Ich liebe Hamburger. Aber mir ist klar geworden, dass es viel bringt, wenn man weniger Fleisch isst.
Ein Beitrag von Volker Mrasek über ein Konzept zur Rettung des Flusses Colorado. Fugu gilt in der japanischen Küche als eine ganz besondere Delikatesse. Es handelt sich um das fein geschnittene Muskelfleisch von Kugelfischen. Die Köche müssen bei der Zubereitung ganz besondere Vorsicht walten lassen, denn andere Körperteile des Tieres enthalten ein starkes Nervengift, Tetrodotoxin. Es lähmt die Muskulatur und das betrifft dann zum Beispiel auch die Atmung. Ein internationales Forschungsteam hat nun das natürliche Nervengift künstlich hergestellt im Labor. Darüber berichten die Forschenden heute im Fachmagazin Science. Einer von ihnen ist Professor Dirk Traune von der University of Pennsylvania in Philadelphia. Von ihm wollte ich wissen, warum er denn dieses hochgiftige natürliche Neurotoxin synthetisch hergestellt hat.
Wir haben dieses Toxin hergestellt, weil es ein absolut faszinierendes Molekül ist. Das ist ein Molekül, das eine sehr große Rolle in der Neurobiologie spielt, nach wie vor in dieser Form, in der ursprünglichen Form eingesetzt wird in der Neurobiologie, um Aktionspotenziale zu unterbinden und damit Nervenzellen zu beruhigen, das Firing, das Feuern von Nervenzellen zu unterbinden. Und andererseits ist das Molekül auch ein faszinierendes Ziel für die chemische Synthese. Es ist ein sehr kompliziertes Molekül. An diesem Molekül wurde seit Jahrzehnten gearbeitet und wir haben jetzt eine Synthese entwickelt, von der wir glauben, dass sie die effizienteste und die kürzeste ist und auch zu neuen Derivaten von Tetrodotoxin führen kann, die medizinisch interessant sind.
So eine Totalsynthese eines Naturstoffes, das bedeutet ja gemeinhin, dass man sehr viele einzelne chemische Schritte gehen muss. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie viele Einzelumsetzungen brauchen Sie? Und wie sieht denn dann die Gesamtausbeute für diesen Prozess, für diese Synthese aus?
Wir haben 22 Stufen benutzt und die Gesamtausbeute war 10%, was ungefähr 30-fach mehr ist als die beste bisherige Ausbeute.
Sie haben es erwähnt, Sie sind nicht die Ersten gewesen. Die erste Veröffentlichung dazu stammt aus dem Jahr 1972 und die jüngste dürfte jetzt ungefähr 5 Jahre alt sein. Erklären Sie nochmal, was ist denn das Besondere an Ihrer Syntheseroute? Schnell und einfach, sagen Sie?
Schnell und einfach und auch skalierbar. Man kann größere Mengen herstellen von diesem Toxin, aber nicht nur vom Naturstoff selbst, sondern auch von Varianten des Naturstoffs, die medizinisch interessant sein könnten, weil sie selektiv bestimmte Natriumkanäle blockieren können.
Was heißt das? Welche Anwendungen sind dann dadurch möglich in der Medizin?
Insbesondere analgetische Anwendungen. So, wir wollen neue schmerzstillende Mittel entwickeln. Es stellt sich heraus, dass ein ganz bestimmter Natriumkanal, wenn er blockiert wird, stark analgetisch ist. Und wir versuchen jetzt, diesen bestimmten Kanal selektiv zu blockieren und nicht all die anderen, die für die Atemmuskulatur zum Beispiel zuständig sind. Und das könnte helfen, neue Schmerzmittel zu entwickeln. Insbesondere vor dem Hintergrund der Opioidkrise ist das ein wichtiges Ziel.
In der Veröffentlichung in Science heißt es, Tetrodotoxin, also dieses Kugelfischgift, stelle ein biosynthetisches und ökologisches Rätsel dar. Was genau ist denn damit gemeint?
Mit diesem Rätsel ist gemeint, dass die tatsächlichen Produzenten des Toxins, dieses Giftstoffs, nicht gut bekannt sind. Das sind vermutlich Mikroorganismen, also Bakterien, die den Stoff machen oder einen Vorläufer davon. Und dann wird dieser Stoff von höheren Organismen angereichert und möglicherweise auch noch modifiziert, um die Giftwirkung, die für den höheren Organismus natürlich sinnvoll ist, zu erzeugen.
Also die Kugelfische und auch andere Organismen, wie zum Beispiel bestimmte Schnecken, die stellen dieses Nervengift höchstwahrscheinlich nicht selbst her. Sie nutzen Bakterien dazu. Wäre es dann im Vergleich zu einer chemischen Totalsynthese nicht viel einfacher, dieses Tetrodotoxin biotechnologisch herzustellen, also mit Hilfe von Bakterienkulturen in einem Bioreaktor.
Das geht eben nicht, weil sich diese Bakterien nicht kultivieren lassen und weil die Biosynthesewege nicht bekannt sind.
Sagt Professor Dirk Trauner von der University of Pennsylvania in Philadelphia. Er hat das Kugelfischgift Tetrodotoxin im Labor synthetisiert.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Menschen lieben Geschichten. Wir tratschen viel, schmücken Urlaubserlebnisse so aus, dass sie wie Abenteuer klingen und hören immer gern einen Schwank aus dem Leben anderer. Hat dieser Hang zur Erzählung etwas mit unserem Gehirn zu tun? Ja, verkündet Fritz Breithaupt schon im Titel seines Buches, das narrative Gehirn, was unsere Neuronen erzählen. Allerdings reduziert der Literatur- und Kognitionswissenschaftler unsere Erzähllust keineswegs einseitig auf die monotone Aktivität von Nervenzellen. Vielmehr verbindet er Erkenntnisse der Hirnforschung, Psychologie und Literaturwissenschaft gleichberechtigt miteinander. Den Wert des Erzählens beschreibt er so:
In den Narrationen erleben wir die Erlebnisse von anderen mit und teilen ihre Erfahrungen. Das ist möglich, weil wir uns in Narrationen ja an die Stelle von anderen versetzen können und dann tatsächlich ihre Erfahrungen selbst machen.
Um zu erklären, wie das zumindest dem Prinzip nach funktioniert, studiert Breithaupt zum Beispiel die Märchen der Gebrüder Grimm. Das Ergebnis? Am Ende jeder gelungenen Erzählepisode steht eine Emotion. Breithaupt identifiziert vor allem Triumph, Genugtuung, Rührung, Staunen und Überraschung als spezifische narrative Emotionen. Experimente, bei denen Versuchspersonen stille Post spielten, bestätigten die Rolle solcher Emotionen. Denn als die Geschichten von einer Person zur nächsten weitergegeben wurden, veränderte sich zwar ihr Inhalt und ihre logische Struktur, aber nicht ihr emotionaler Gehalt.
Als wir die Geschichten vom Original zur dritten Nacherzählung in Bezug auf den Grad der Fröhlichkeit oder Traurigkeit verglichen, konnten wir keine klaren Veränderungen feststellen. Die traurigen Geschichten waren in der Bewertung unserer Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer immer noch im gleichen Maße traurig. Die deutlich frohen Geschichten hatten das Maß ihrer Fröhlichkeit ebenfalls ungefähr behalten.
Indem Erzählungen uns also mit Emotionen belohnen, tragen sie dazu bei, dass wir uns in die Welt anderer einfühlen. Das Gehirn bestärkt das, indem das Belohnungssystem auf Emotionen anspringt und emotionale Inhalte stärker im Gedächtnis verankert. Wenn wir spannungsvolle Geschichten konstruieren, folgen wir für Breithaupt außerdem einem Grundmodell, das Neurowissenschaftler mit dem Begriff Predictive Brain beschreiben.
Dahinter verbirgt sich die allgemeinere Vorstellung, das Gehirn sei eine Vorhersagemaschine oder eine Hypothesentestmaschine, welche die Zukunft antizipiert. Ein wesentlicher Teil dieses Vorhersagegehirns besteht dann in dem Erzeugen von Vorhersagen bzw. von Hypothesen, wie die Situation ist, was als nächstes kommt und wie wir Gewinn aus der Situation ziehen können.
Allerdings sei das antizipierende Gehirn an unmittelbare Situationen gebunden. Was ist zu erwarten, wenn ich eine Straße überquere oder in ein Prüfungsgespräch gehe? Das narrative, erzählende Gehirn geht für Breithaupt darüber hinaus, indem es fiktive Zukünfte entwirft. Der Autor diskutiert ausführlich, wie diese Fähigkeit zustande gekommen sein könnte und gesteht ein, dass vieles noch spekulativ ist. Sein Buch regt dennoch an, weil es unseren bisher noch wenig erforschten Erzähldrang in einem unverkrampften Dialog über die Disziplinen hinweg zum Thema macht.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die sich gerne in Romane und Filme vertiefen und eigene Geschichten erzählen.
Erkenntnisgewinn.
Das menschliche Gehirn ist darauf angelegt, Geschichten zu erzählen, in denen wir Erfahrungen mit anderen teilen und unseren Horizont erweitern.
Spaßfaktor.
Ein Buch mit wissenschaftlichem Anspruch, aber so gut erzählt, dass jeder folgen kann.
Martin Hubert besprach das Buch »Das narrative Gehirn, was uns Neuronen erzählen« von Fritz Breithaupt. Erschienen ist der Band im Surkamp Verlag. Knapp 370 Seiten kosten 28 Euro. Und noch mehr Lesestoff präsentieren wir Ihnen hier im Deutschlandfunk am Sonntag um 16.30 Uhr. Unser Sachbuch-Trio stellt dann die Frage »Science oder Fiction?« Es geht um sommerliche Belletristik mit wissenschaftlichem Hintergrund. Themenwechsel. Raumsonden übermitteln so viele Bilder aus dem Sonnensystem, dass Forschende mit der Auswertung kaum noch hinterherkommen. Mittlerweile können auch Menschen ohne Vorwissen mithelfen und dabei sogar eigene Entdeckungen machen. Wie das funktioniert, verrät uns nun Karl Urban.
Wir haben diese riesige Bildersammlung von der OSIRIS-Kamera auf der Rosetta-Raumsonde. Das internationale Team dahinter hat viele der Bilder analysiert. Aber es gibt so viele Details in jedem Einzelnen, die noch immer nicht erforscht wurden. Mark Bentley ist bei der Europäischen Raumfahrtagentur für das Planetare Datenarchiv verantwortlich und beschreibt ein übliches Problem. Raumsonden haben ihre Daten übermittelt, aber den beteiligten Forscherinnen und Forschern fehlt die Zeit, sie auch vollständig auszuwerten. Auch bei der Raumsonde Rosetta, die zwischen 2014 und 2016 auf Churyumov-Gerasimenko jede noch so kleine Veränderung des immer aktiveren Kometen erfasste. Algorithmen sind noch immer ungeeignet, abgerutschte Felsen oder neue Spalten voll zu erkennen. Denn solche automatischen Verfahren werden von wechselnden Lichtverhältnissen und Schatten zu sehr verwirrt. Deswegen können auf der Webseite Rosetta Zoo nun alle interessierten Menschen selbst Veränderungen auf dem Kometen suchen, sagt Sandor Krug vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Wir glauben, dass das menschliche Auge besser geeignet ist, um all die Feinheiten zu erkennen. Wir verwenden die Vorteile des menschlichen Gehirns, um die echten Veränderungen auf dem Kometen von falschen Entdeckungen zu unterscheiden. Das Projekt Rosetta Zoo ist für die ESA noch Neuland. Bei der NASA ist man schon einige Schritte weiter.
Man ging davon aus, wir werfen jetzt einfach mal die Bilder, so wie sie runtergeladen werden von der Sonde, direkt in die Öffentlichkeit. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Gerald Eichstädt ist Mathematiker und Softwareentwickler aus Stuttgart und hörte 2013 erstmals von der neuen NASA-Raumsonde Juno, die da gerade auf dem Weg zum Jupiter war. Das NASA-Team verfügte über kein ausreichendes Budget, um die Rohdaten selbst auszuwerten, und setzt seither auf die Hilfe von Amateuren. Bis zur Ankunft am Jupiter 2016 bereitete sich Gerald Eichstädt vor. Er übte die Rohdaten der Kamera in hochwertige und wissenschaftlich aussagekräftige Bilder umzuwandeln. Die Erwartungen bei der NASA waren dennoch nicht allzu hoch.
Also wir stellen die Bilder mal public und dann warten wir mal 4 Wochen und dann gucken wir mal, ob irgendjemand was damit gemacht hat. Und als am nächsten Morgen aufgestanden sind, war alles schon fertig. Und damit hatten sie nicht gerechnet und waren natürlich dann positiv überrascht. Und da auf die Art haben wir eben festgestellt, okay, das Interesse ist da, die Skills sind da, also wir kriegen das gewuppt.
Über die folgenden Jahre hat Eichstädt tausende Bilder des Jupiters bearbeitet und sich mehr als einmal als Entdecker gefühlt, etwa als Juno die allerersten Daten von Jupiters Südpol übertrug, wo eine ganze Phalanx aus 6 Wirbelstürmen kreist.
Haben sie dann zum ersten Mal gesehen, dass sich eben so ein Sturmsystem bewegt, und sie wissen, sie sind die ersten Augen, die das jemals gesehen haben. Das ist natürlich dann schon ein besonderer Moment.
Gerald Eichstädt ist kein gewöhnlicher Hobbyforscher. Mittlerweile schreibt er an wissenschaftlichen Studien mit und hält Vorträge auf Konferenzen. Aber er sagt, alle könnten sich die frei verfügbaren Rohdaten von Juno herunterladen, mit etwas Mühe hochwertige Bilder aus dem Sonnensystem anfertigen und darauf sogar eigene Entdeckungen machen. Dieser Weg ist bei Rosetta Zoo sogar noch einfacher. Mit wenigen Klicks können dort alle Interessierten ganz ohne Vorwissen den Kometen Churi vermessen. Die Zahlen sprechen für das Projekt. In wenigen Wochen haben dort gut 1000 Freiwillige schon über 21.000 Veränderungen auf dem Kometen entdeckt.
Vom Lehnstuhl aus himmlische Objekte beobachten, wie das geht, verrät uns Karl Urban. Jetzt aber kommen die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lukas Kohlenbach.
160 Millionen Frauen weltweit haben keinen ausreichenden Zugang zu Verhütungsmitteln. Darauf weisen US-amerikanische Forscherinnen und Forscher im Journal The Lancet hin. Sie haben mehr als 1000 Umfragen zum Gebrauch von Verhütungsmitteln seit 1970 ausgewertet. Zwar nutzen Frauen heute deutlich häufiger Verhütungsmethoden als noch vor 50 Jahren, doch nach der Hochrechnung des Forschungsteams haben 160 Millionen Frauen Probleme, ihren Bedarf an Verhütungsmitteln zu decken. Von über 1 Milliarde Frauen insgesamt, die verhüten möchten. Besonders in Afrika südlich der Sahara und in Südasien ist der Zugang zu den Mitteln schwierig. Die Studiendaten zeigen, dass gerade junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren ihren Bedarf an Verhütungsmitteln nicht decken können. Das sei besonders dramatisch, da bei jungen Frauen Schwangerschaften starke Auswirkungen auf die Ausbildung und das spätere Einkommen hätten, schreibt das Forschungsteam. In den USA melden die Behörden den ersten Polio-Fall seit über 9 Jahren. Polio gilt in den USA, wie in Deutschland, als ausgerottet. Nach Informationen der Zeitung Washington Post soll es sich bei dem Patienten um einen ungeimpften 20 Jahre alten Mann handeln, der früher in diesem Jahr nach Polen und Ungarn gereist war. Die Behörden versuchen nun nachzuvollziehen, wo sich der Mann angesteckt haben könnte. Eine erste Sequenzierung deutet darauf hin, dass die Übertragung von einem Menschen ausgegangen sei, der mit dem oralen Polio-Impfstoff geimpft worden war. Dieser enthält abgeschwächte Lebendviren. Er ist in den USA nicht mehr zugelassen. Daher stamme das Virus möglicherweise von einem Ort außerhalb des Landes, so die Gesundheitsbehörde des US-Bundesstaates New York. Ein neuer Quantenrechner verlässt die Welt der Bits and Bytes. Computer rechnen klassischerweise binär. Informationen kodieren sie in einer Abfolge von Nullen und Einsen. InformatikerInnen nennen die kleinste Informationseinheit in diesem System Bit. Quantencomputer arbeiten mit Überlagerungen dieser beiden Zustände, mit sogenannten Qubits. Obwohl manche der für das Quantenrechnen verwendeten Teilchen, wie zum Beispiel Atome und Ionen, auch Überlagerungen von mehr als nur 2 Zuständen einnehmen können. Ein Forschungsteam aus Innsbruck zeigt im Journal Nature Physics, dass Quantencomputer auch mit mehrstufigen Quantendigits rechnen können. Sie nutzten Calcium-Ionen und regten verschiedene Energiezustände durch ein Magnetfeld von außen an. 8 dieser Zustände ließen sich ausreichend klar voneinander abgrenzen, sodass das Team sie zur Kodierung von Informationen nutzen konnte. Die Fehlerrate des neuen Quantencomputers sei ähnlich wie bei herkömmlichen Qubit-Prozessoren, die nur mit 2 Zuständen rechnen, berichten die Wissenschaftler. Bei aktuellen Affenpockenfällen treten neue Symptome auf. Ein internationales Forschungsteam hat die Symptome bei 528 Betroffenen weltweit ausgewertet. Dabei beobachteten sie auch einzelne Verletzungen an den Genitalien oder Wundestellen im Mund- und Analbereich. Diese Symptome sind bislang nicht ausdrücklich in der Beschreibung der Erkrankung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO erwähnt. Sie könnten leicht mit den Symptomen anderer Geschlechtserkrankungen wie der Syphilis verwechselt werden, schreiben die Wissenschaftler im New England Journal of Medicine. Das könnte die richtige Diagnose neuer Fälle verzögern.
Die Wissenschaftsmeldungen waren das. Mit Lukas Kohlenbach in unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um das himmlische Ende einer antiken Schlacht.
Sternzeit, 22. Juli. Eine Sonnenfinsternis bringt den Frieden. Die Lyder und Meder lagen bereits das 6. Jahr im Krieg, als bei einer Schlacht plötzlich der Tag zur Nacht wurde. Da beendeten sie den Kampf und schlossen umgehend Frieden. So berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot über einen Krieg in Kleinasien vor mehr als 2,5 Jahrtausenden. Offenbar kam es während des Schlachtengetümmels zu einer totalen Sonnenfinsternis und die geschockten Krieger haben den Wink des Himmels verstanden. Ob dies tatsächlich so geschehen oder nur eine schöne Legende ist, bleibt unklar. Zeitlich passend ist die Sonnenfinsternis am 28. Mai 585 vor Christus. Vielleicht schrieb sie Weltgeschichte. Für die Astronomiegeschichte ist sie in jedem Fall bedeutend. Thales von Milet soll diese Finsternis als erste überhaupt vorausberechnet haben. Herodots Beschreibung des plötzlichen Friedensschlusses ist plausibel, denn wenn der Mond die Sonne verdeckt, überwältigt das jeden Menschen. Mitten am Tag sind für einige Minuten die Sterne am Himmel zu sehen. Ebenso die betörend schöne Atmosphäre der Sonne, die Korona, die mit ihren Flammenzungen die dunkle Scheibe des Mondes umgibt. Bis über den Kampfgebieten der Ukraine eine totale Sonnenfinsternis dem Frieden helfen könnte, vergehen noch fast 40 Jahre. Vielleicht tut es auch eine partielle Verfinsterung. Am 25. Oktober schiebt sich der Mond teilweise vor die Sonne. Für 2 Stunden steht eine angebissene Sonnenscheibe am Himmel und erinnert an den antiken Friedensschluss.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann: Bauen, Sparen, Leihen. Was ändert sich durch die EZB-Zinsentscheidung? Außerdem geht es um die Weizenlieferungen aus der Ukraine, die nun offenbar wieder aufgenommen werden dürfen.